der Wert der Individuation. Das neuronale Korrelat unserer Individualität ist die Einzigartigkeit unseres Gehirns. Lassen Sie uns hier etwas ins Detail gehen, denn es lohnt sich, diesen zentralen Begriff der Individualität genauer zu verstehen. Dann können wir auch den groß angelegten Angriff verstehen, dem wir uns gegenübersehen und uns wirksam schützen. Das Gehirn besteht aus Hunderten von Milliarden von Nervenzellen, die jeweils über Hunderte bis Hunderttausende von Verbindungen auf einzigartige Weise miteinander vernetzt sind. Abweichungen im Vernetzungsplan beruhen zunächst auf meist nur geringen Unterschieden im Erbgut jedes Individuums und sorgen so für eine erste Stufe der Einzigartigkeit. Aber auch eineiige Zwillinge entwickeln trotz identischem Erbgut eine eigene Persönlichkeit, weil jede persönliche Erfahrung schon während der Entwicklung im Mutterleib Einfluss auf die Vernetzung bzw. Struktur des reifenden Gehirns hat. Dieser Prozess der Individuation findet ein Leben lang statt, denn schließlich verändert sich unser Gehirn ständig und bleibt bis ins hohe Alter plastisch und formbar. Diese Plastizität ist die Grundlage für lebenslanges Lernen und letztlich für unsere Individualität und Kreativität. Somit ist unsere individuelle Persönlichkeit im Wesentlichen das Produkt aus unseren speziellen persönlichen Erfahrungen, die jeden von uns einzigartig machen. Diese Einzigartigkeit sorgt für gesellschaftliche Vielfalt und diese war wiederum bisher der primäre Treiber unserer soziokulturellen Evolution. Die Wahrnehmung unserer Individualität entsteht durch die elementare Erfahrung der Ich-Erkenntnis und der damit verbundenen Abgrenzung zu anderen. In einem Prozess von Versuch und Irrtum entwickelt schon das Kleinkind allmählich seine eigene Persönlichkeit. Individualität lässt sich also von innen beschreiben als psychisches Befinden und subjektives Verhältnis zu anderen bzw. als bewusste Wahrnehmung der Umwelt als Außenwelt. Dies befähigt jedes Individuum in einzigartiger Weise zu selbstbestimmtem Handeln. Individualität hingegen ist von außen am Handeln erkennbar. Sie zeigt sich im Agieren und Reagieren eines Menschen, in seinen Interessen, seinem Sozialverhalten oder seinen Ansichten in allen Lebensbereichen. Individualität ist also immer eine Kombination vieler einzelner Merkmale eines Menschen, die ihn sowohl charakterisieren als auch zu einem Individuum, lateinisch unteilbar, beziehungsweise einzigartig machen. Es ist wichtig, zwischen den Begriffen individualisiert im Sinne von vereinzelt und Individualität im Sinne von Einzigartigkeit zu untersuchen. Die Vereinzelung des Menschen, zum Beispiel durch das sukzessive Verschwinden der Großfamilie, macht den Menschen in modernen Gesellschaften immer mehr zum Einzelkämpfer und damit immer abhängiger von staatlicher Fürsorge. Die verheerenden Folgen sehen wir in den überfüllten Alten- und Pflegeheimen. Aber schon viel früher im Leben stehen wir unter der Regie staatlicher Institutionen, die zu wissen glauben und festlegen, was schon Kinder im Leben zu glauben und zu wissen haben, damit sie integrierter Teil einer modernen Wirtschaftsgesellschaft werden. Diese basiert vor allem auf Konsum, Produktivität und Wirtschaftswachstum, die im Kern nichts mit dem Selbstzweck des Individuums zu tun haben. Dieser Prozess beginnt bereits im Kleinkindalter, in der Kindertagesstätte, in der das Leben bereits von unzähligen Verhaltensregeln bestimmt wird. Viel zu früh in der Kindheit müssen schon die Kleinsten lernen, still zu sitzen und widerspruchslos zu gehorchen. Somit beginnt für immer mehr Kinder die staatlich gelenkte Indoktrinierung, noch bevor sie fähig sind, sich eine eigene Meinung zu bilden. Wir werden alle im Glauben an dasselbe Wertesystem erzogen und lernen ironischerweise dabei, an unsere Einzigartigkeit zu glauben. Da aber letztlich alle dasselbe zu glauben und sich gleichermaßen zu verhalten haben, ist die Entwicklung von tiefgreifender Individualität von vornherein ad absurdum geführt. Auch die Bildungsinhalte sind weitgehend vereinheitlicht, was der Entwicklung von Individuen mit einem eigenen breiten Erfahrungsschatz entgegenläuft. Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass die elementarste Möglichkeit, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, nämlich das freie Spiel miteinander, unter den vorherrschenden marktwirtschaftlichen Prämissen sukzessive verloren geht. Einer der wohl einflussreichsten Forscher zur Bedeutung des Spielens für die mentale und psychische Entwicklung, Brian Sutton Smith, 1924 bis 2015, hat dies überspitzt auf den Punkt gebracht. Das Gegenteil von Spielen ist nicht Arbeit, sondern Depression. Hintergrundinformation: Homo ludens. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das durch Spielen mit seinen Artgenossen lernt. Freies Spiel, wie es sich unter Kindern entfaltet, ist grundlegend für das frühe Lernen und für eigene Erfahrungen. Daraus kann sich eine eigenständige und individuelle Persönlichkeit entwickeln. Der US-amerikanische Psychologieforscher Peter Otis Gray schrieb in seinem 2011 erschienenen Artikel »Der Rückgang des Spielens und der Anstieg der Psychopathologie bei Kindern und Heranwachsenden«: Im letzten halben Jahrhundert ist in den Vereinigten Staaten und anderen Industrieländern das freie Spiel der Kinder mit anderen Kindern stark zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum haben Angstzustände, Depressionen, Selbstmord, Gefühle der Hilflosigkeit und Narzissmus bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark zugenommen. Es ist schnell erklärt, welchen kausalen Anteil dieser historische Rückgang des freien Spielens am Anstieg der Psychopathologie bei jungen Menschen hat. Spielen ist das wichtigste Mittel, durch das Kinder erstens intrinsische Interessen und Kompetenzen entwickeln, zweitens lernen, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen, Selbstkontrolle auszuüben und Regeln zu folgen, drittens lernen, ihre Emotionen zu regulieren, viertens Freundschaften schließen und lernen, mit anderen auf Augenhöhe auszukommen und fünftens Freude zu erleben. Durch all diese Effekte fördert das Spielen die psychische Gesundheit, so Gray. Die Folgen einer immer mehr von außen kontrollierten und getakteten Kindheit sind dramatisch, auch für die Zukunft der gesamten Menschheit, denn, so Gray weiter, Kreativität kann man nicht lehren, man kann sie nur aufblühen lassen und sie blüht auf im Spiel. Im freien Spiel wohlgemerkt, ohne Reglementierung durch Erwachsene. Ein Beleg dafür sind die Ergebnisse einer Reihe von Kreativitätsmessungen, die sogenannten Torrance Tests of Creative Thinking, die über mehrere Jahrzehnte hinweg an normativen Stichproben von US-Schulkindern vom Kindergarten bis zur 12. Klasse erhoben wurden. Kyung-hee Kim, eine Schulpsychologin am College of William and Mary in Virginia, hat diese Ergebnisse analysiert und berichtet in ihrem 2011 publizierten Artikel »Die Kreativitätskrise«, dass die Werte für kreatives Denken seit 1990 deutlich zurückgegangen sind, obwohl die IQ-Werte gestiegen sind. Dabei war der Rückgang bei Kindergartenkindern bis Drittklässlern am deutlichsten. Ihre Daten weisen zudem darauf hin, dass Kinder weniger emotional und verbal ausdrucksstark, weniger energisch, weniger gesprächig, weniger humorvoll, weniger fantasievoll, weniger unkonventionell, weniger lebhaft und leidenschaftlich, weniger scharfsinnig, weniger geneigt, scheinbar irrelevante Dinge miteinander zu verbinden, weniger synthetisierend und weniger geneigt sind, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. An die Stelle der Familie tritt sukzessive der Staat, der seine väterliche Autorität ausspielt, oft schon im Kindergarten. Ihm zu vertrauen lernt man früh und durch das ganze Schulsystem hindurch. Da er nur das Beste für oder von uns will, soll man ihn auch möglichst nicht grundsätzlich in Frage stellen. Wo dies zu absolutem Gehorsam gegenüber staatlichen Institutionen führt, sind die Gefahren vielfältig, wogegen eigenständiges Nachdenken Widersprüche aufdecken kann zwischen dem, was sinnvoll oder auch moralisch vertretbar wäre, und dem, was staatliche Autoritäten in einer bestimmten Situation von uns verlangen. Die Bundesrepublik Deutschland ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ganz wesentlich auf dem Bewusstsein aufgebaut, dass staatliche Anordnungen unter bestimmten Bedingungen auf Widerstand in der Bevölkerung stoßen dürfen, gegebenenfalls auch dann, wenn der Widerstand dagegen nach geltendem Recht rechtswidrig ist. Vergleichen Sie § 20 Absatz 2 Grundgesetz. Umso bedenklicher ist es, dass der ehemalige Chef der deutschen Seuchenschutzbehörde, dem Robert-Koch-Institut, Professor Dr. Lothar Wieler, in Bezug auf die Corona-Eindämmungsmaßnahmen weitgehend unwidersprochen fordern konnte: Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Diese müssen der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Also, das ist die Grundregel, die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Diese Aussage war gleichbedeutend mit dem Ende des wissenschaftlichen Diskurses, des demokratischen Meinungsbildungsprozesses und damit auch einer kulturellen Entwicklung im Wettbewerb der besten Ideen. Doch die schien schon während Wielers Amtszeit nur noch einen kleinen Bruchteil der Gesellschaft zu stören. Der Staat empfiehlt oder schreibt vor, die isolierten Individuen gehorchen, anstatt ungehorsam zu sein, Widerstand zu leisten und ihre freiheitlichen Rechte zu verteidigen.